Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Donnerstag, dem 8. Januar 2026. Heute erscheint die neue Weltwoche, über 80 Seiten, ein sehr umfangreiches Programm, das wir Ihnen da bieten, mit vielen auch internationalen Themen. Das nationale Geschehen steht im Banne der Brandkatastrophe von Grand-Montana. Und das ist auch der Grund für den etwas ungewöhnlichen Studio-Hintergrund jetzt da, den Sie sehen. Sie werden sich fragen, wo ist er denn jetzt schon wieder? Ja, ich habe mich entschieden, das redaktionelle Hauptquartier für ein paar Tage nach Grand-Montana zu verlegen, mit ein paar Kollegen zusammen, mit David Biener, mit Roman Zeller und mit Hubert Moser, werden wir uns vor Ort im Katastrophenort umsehen, um Ihnen ein möglichst differenziertes Bild der Vorgänge, aber eben auch der Schweiz zu liefern. Und das ist für mich im Moment jetzt als Schweizer ein ganz wichtiges Anliegen. Ja, ich war einer der Ersten, der diese Katastrophe als das bezeichnet hat, was sie ist, nämlich ein mutmaßliches Verbrechen. Hier ist geschlampt worden, wurde fahrlässig, vielleicht eventualvorsätzlich gehandelt. Es gibt geradezu mafiöse Verdachtsmomente, sagen wir es mal sehr zurückhaltend. Das muss jetzt alles haarklein aufgedeckt werden. Es gibt kolossales menschliches Versagen auf der Seite der Barbetreiber jenes Lokals, in dem in der Silvesternacht 40 junge Menschen gestorben sind und weit über 100 jetzt im Koma liegen, im künstlichen Koma, mit schwersten Verbrennungen fürs Leben gezeichnet. Es zerreißt einem das Herz. Ich habe darüber bereits ausführlich gesprochen. Das ist das eine. Das sind die Betreiber. Das andere sind die Behörden, die da weggeschaut haben, die ihre Kontrollpflichten nicht wahrgenommen haben. Da gibt es auch Anzeichen von Filz und von gravierenden Missständen. In der internationalen Presse steht jetzt die Schweiz am Pranger. Da gibt es natürlich auch sehr viel selbstgerechte Kritik jetzt an unserem Land. Und da ist auch wieder der Grundsatz zu befolgen, das Kind darf nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden. Und um hier einfach keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich bin sehr kritisch, ich habe das dokumentiert, aber ich bin auch einer, der immer wieder in die Verteidigerrolle fällt, wenn dann ungerechtfertigte Kritik angebracht wird oder eben wenn so ein Fall benutzt wird für moralisierendes Gutmenschentum. Und das kommt ja dann ziemlich schnell vor, dass sich bestimmte, vor allem Politiker, profilieren auf Kosten anderer Länder, auf Kosten der Opfer, auf Kosten solcher Katastrophen. Und da gilt es dann auch wieder, dagegen zu halten. Deshalb, der Fall Grand-Montana ist nicht ein Fall Schweiz oder ist nicht ein sozusagen Symptom für die totale Untergangsreife der Alpenrepublik. Es ist ein gravierender Missstand, aber hoffentlich auch ein Augenöffner für viele. Denn diese Dekadenz der Partykerzen, diese Champagner-Dekadenz in überfüllten Partyräumen ist ein weltweites Phänomen. Grand ist überall, meine Damen und Herren. Grand ist nicht nur in der Schweiz. Und wenn wir sehen, wie viele Lokale mit diesen Sprühkerzen Werbung betreiben, das ist ein umsatztreibendes Instrument. Da wird offensichtlich gebuhlt darum. Und dieser Pyrowahnsinn in Innenräumen ist jenseits von Gut und Böse. Und dass wir das überhaupt tolerieren, dass es dazu überhaupt Vorschriften braucht. Ich meine, das ist auch ein Symptom dieser ganzen Geschichte. Ist eine Kulturkrise des gesunden Menschenverstandes. Ist eine Kulturkrise der Eigenverantwortung. Früher musste man doch in der Schweiz niemandem sagen, dass du in Innenräumen nicht mit Sprühkerzen, mit Vulkanen rumlaufen sollst. Und erst recht nicht, wenn an den Wänden leicht brennbares Material ist. Aber wenn wir heute an einem Punkt sind, wo du für jedes und das Kleinste eine Vorschrift machen muss, wo eben auch die Eigenverantwortung weg ist, wo die Eltern nicht mehr schauen, wo die Kinder mit Handys diesen, auch im Internet, das gibt es ja unendlich viele Filme über diese Sprühkerzen, das ist ein weltweites Phänomen, wie ich bereits gesagt habe, dann merken wir, dass hier auch kulturelle Faktoren nicht mehr stimmen. Damit will ich nicht ablenken von der strafrechtlichen Verantwortung und auch von der Notwendigkeit, diesen Vorgängen auf den Grund zu gehen. Aber ich glaube jetzt doch da und dort auch etwas Häme und selbstgerechte Überheblichkeit zu spüren in der Kritik an der Schweiz, aber für die Schweiz ist das auch in dem Sinn heilsam, wenn wir sehen, an was für hohen Maßstäben wir gemessen werden. Auch eine Auszeichnung. Also, wir sind jetzt in Grand Montana. Wir werden Sie da informieren. Das ist vielleicht auch für das internationale Publikum von Interesse. Wir möchten hier ein differenziertes Bild zeigen. Und jetzt wird eben vieles pauschal verunglimpft. Der Kanton Wallis wird verunglimpft. Es wird die Berglerkultur verunglimpft. Und da werde ich natürlich Gegensteuer geben. Der Wallis, das Wallis, der Kanton Wallis ist ein grossartiger Kanton mit einer faszinierenden Geschichte. Ein Kanton von Überlebenskünstlern, ein Kanton auch der Weltoffenheit mit gewaltigen Persönlichkeiten, die hier viel bewegt haben und auch die Sicherheit in diesen sehr anspruchsvollen Gebirgslagen über Hunderte von Jahren gewährleistet haben. Und das muss man auch in Betracht ziehen jetzt in der Gesamtbeurteilung der Situation. Der Kanton Wallis ist ein grossartiger Teil unserer Schweiz und ich warne auch davor, jetzt aus anderen Kantonen da etwas abfällig sich die Schuhe abputzen zu wollen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen und ich glaube, es ist auch in anderen Kantonen denkbar und möglich, dass solche Katastrophen hätten entstehen können. Wir sehen natürlich, klar, alle Menschen sind fehlbar. Wir sehen natürlich gerade auch in Berggebieten eine zum Teil vielleicht hier jetzt dann auch bald dokumentierte Kollusion zwischen Massentourismus und den Lokalbehörden, dass natürlich in Gebieten, die über Jahrhunderte sehr arm waren, dass plötzlich mit diesem Tourismus das Geld kommt, natürlich auch mit dem Ausland. Man könnte auch mal über die Personenfreizügigkeit sprechen. Die Betreiber kommen aus Frankreich, mutmaßlich italienischer Hintergrund. Wenn wir jetzt anfangen, nur noch mit der nationalen Karte zu spielen, wie das zum Teil französische und italienische Medien tun, ja, dann könnten wir jetzt auch den schwarzen Peter herumschieben. Aber das bringt doch einfach nichts. Wir müssen die richtigen Lehren ziehen, auch für die Zukunft, um solche Katastrophen unmöglich zu machen. Wir müssen das aufklären, selbstverständlich, aber mein Vertrauen ist 100% vorhanden, dass es der Schweiz gelingen wird. Also, Sie sehen, ich kritisiere hier die Behörden, ich kritisiere auch das als Symptom einer Partydekadenz, aber es ist ein weltweites Phänomen, noch einmal unterstrichen. Es gibt auch eine wohl dokumentierte Reihe von solchen Clubbränden, sogar mit filmischen Dokumentationen. All das ist zu berücksichtigen und auch die Eltern sind in die Verantwortung zu nehmen. Sie können eben nicht einfach blind vertrauen, dass heute alles läuft. Man muss auch den gesunden Menschenverstand einsetzen. Und wenn ich sehe, dass ein Partykeller mit pyrowahnsinnigen Kerzen in den Innenräumen wirbt, ja, dann muss bei mir eine Alarmsirene hochgehen. Ob sie bei mir hochgegangen wäre, ob auch ich blind vertraut hätte mit meinen Kindern und gesagt habe, geht in diesen Keller, das weiß ich nicht, aber ich kann Ihnen sagen, jetzt bin ich alarmiert und das ist vielleicht schon eine, wenn auch klitzekleine, eine Lichtblick, ein Elementarteilchen eines Lichtblicks, das sich hier vielleicht materialisiert. Und wenn wir schon beim pyrotechnischen Wahnsinn sind, der sich hier im Kleinen zur riesigen Katastrophe für die Betroffenen natürlich mit der immensen Todeszahlen ausgewachsen hat. Wir haben eben auch einen pyrotechnischen Wahnsinn auf der Welt. Wir haben einen geopolitischen Wahnsinn. Und da sind auch einige der hochdekorierten Politiker der Europäischen Union, um jetzt hier diesen thematischen Übersprung zu wagen, sind in dieser Pyrotechnik drin. Wenn ich mir die Vorgänge in Russland, Ukraine, die Position der Europäischen Union anschaue, wenn ich beobachte, wie jetzt die Amerikaner vorgehen, da gilt es auch, zur Besinnung zu kommen, zurückzubuchstabieren, die Pyrotechnik wieder einzufahren, auch die verbale, die rhetorische Polemik-Pyrotechnik, die Propaganda-Pyrotechnik, die sich kriegsberauschend verstärkt, nicht nur auf der Seite der sogenannten Bösen und derjenigen, der am Pranger stehen, auch auf der Seite jetzt der sogenannten zivilisierten europäischen westlichen Eliten, die sich da auch in eine Art Pyrotechnik, in eine rhetorische Bürotechnik und eben nicht nur rhetorische Bürotechnik hineingesteigert haben. Ich rede jetzt also von dieser Neusortierung der Welt, von dieser Neuaufteilung der Welt, die wir dramatisch beobachten. Der amerikanische Präsident Trump, und das sind jetzt die neuesten Nachrichten, hat angeordnet, dass ein mutmaßlich russischer Tanker, der vorher unter anderem Hoheitszeichen unterwegs war, mit Venezuela gehandelt hat, jetzt allerdings leer ist, dass dieser Tanker, der wurde gekapert vor Großbritannien nach einer wilden Verfolgungsjagd. Und damit dokumentieren die Amerikaner, dass sie das machen, was Großmächte immer gemacht haben, ihr Revier zu markieren, ihr Revier abzusichern. Das ist die das Kapitel Venezuela. Natürlich geht es auch im Rohstoff. Ich habe bereits darüber gesprochen. Und Trump hat realisiert, Amerika ist nicht mehr groß genug, um die ganze Welt da polizeilich zu behelligen oder zu beglücken oder je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Die Amerikaner müssen sich zurückziehen, Konzentration der Kräfte auf ihre Kerngebiete. Die Amerikaner dokumentieren sich als Vormacht in der westlichen Hemisphäre. Als Schweizer mit aller Sympathie für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich bin kein Gegner der USA. Ich finde die USA ein großartiges Land. Ich finde übrigens auch Russland ein großartiges Land. Andere Länder haben andere Kulturen. Ich will nicht das System von Russland in der Schweiz. Aber ich glaube, mit dem Schweizer System könnte man auch Russland nicht regieren. Aber diese Fähigkeit zur Differenzierung scheint vielen Politikern, gerade in Europa, auch Medien, abhanden gekommen zu sein. Also als Schweizer ist mir diese Grossmachtpolitik unheimlich, aber ich bin kein Weltschiedsrichter und ich bin einer, der diese Realpolitik ohne Moralismus zur Kenntnis nehmen muss und dann eben daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen hat. Was bedeutet das für unser Land? Ganz kurz, also die Standortbestimmung, die Amerikaner konsolidieren ihre Sphäre, die Russen versuchen das zu tun mit großer Mühe in der Ukraine, versuchen dort den NATO-Einfluss zurückzudrängen und auch hier keine Selbstgerechtigkeit auf der westlichen Seite. Wir, die Amerikaner, die EU, die NATO-Staaten, also als Schweizer kann ich da nicht wir sagen, aber ich sage jetzt mal wir von der westlichen Welt, haben das auch mit heraufbeschworen. Wir haben diesen Krieg regelrecht provoziert. Die Amerikaner haben das regelrecht provoziert mit diesen NATO-Vorlagerungen immer wieder, immer enger an die russische Grenze. Das ist doch sonnenklar. Und in dieser Situation, verschärft noch durch einen innerukrainischen Bürgerkrieg mit vielen tausenden Toten russischsprachiger Minderheit, mit Diskriminierung, darüber redet man bei uns überhaupt nicht. Das wird ausgeblendet in diesem Propagandawahn. Und Leute, die es anders sehen, werden sanktioniert, werden mundtot gemacht. Ich meine, das ist die Situation in der Europäischen Union, meine Damen und Herren. Das ist brandgefährlich. Warum ist das brandgefährlich? Weil wenn Sie die freie Diskussion zerstören, dann haben Sie keinen offenen Erkenntnisprozess mehr, dann haben Sie keine Demokratie mehr, dann haben Sie schlechte Entscheidungen. Einseitige Diskussionen produzieren einseitige Entscheidungen. Und Propaganda ist Gift fürs Hirn, ist Gift der Politik und die westliche Die europäische Welt steckt eben auch tief drin in der Propaganda. Und das muss man aussprechen, das muss man sagen, damit man hier auch zur Besinnung kommt, damit man die Pyros, diese Propaganda-Pyros hier einpackt und versorgt. Also die Russen versuchen, ihre Sphäre verteidigen. Jetzt könnte man argumentieren, die Russen hatten vielleicht bessere Gründe, die Ukraine anzugreifen als die Amerikaner Venezuela. Darüber kann man jetzt stundenlang streiten, das können sie sich überlegen, können Sie auch darüber debattieren. Entscheidend ist, Sie machen das, man sichert die Einflusssphären. Die Welt wird aufgeteilt wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Chinesen haben ihre Sphären, die Russen, die Amerikaner und vielleicht werden auch andere, je nach Machtinstrumenten und Machtmöglichkeiten, ihre Sphären eingrenzen und sozusagen abstecken. Jetzt ist die entscheidende Frage, und das kommt in den deutschen Medien meines Erachtens heute viel zu kurz, was bedeutet das für Deutschland? Und ich sage Ihnen einfach, als moralisierende Pseudo-Supermacht ist man auf dem Holzweg. Also dieser Phantomschmerz, der da bei gewissen Politikern gerade in Deutschland noch zu wirken scheint, dass sie glauben, sich überall einmischen zu müssen und überall mit dem ausgereckten Zeigefinger den Leuten den Tarif durchgeben zu können, den Russen zu sagen können, was gut und richtig ist, das ist nicht die Politik, das ist nicht die Diplomatie, die in der Zukunft meines Erachtens gefragt ist, um den eigenen Interessen des eigenen Landes zu dienen. Ganz anders. Deutschland, wie die Schweiz, muss sich jetzt ganz genau überlegen, Was sind unsere nationalen Interessen? Manchmal korrespondieren die mit dem, was die Amerikaner machen. Manchmal korrespondieren sie, oh, horribile Diktu, Wahnsinn, darf man das überhaupt noch sagen, korrespondieren sie mit dem, was die Russen machen. Aber man ist nie ganz deckungsgleich. Und man muss aufpassen, höllisch, wie ein Heftlimacher, dass man die eigenen nationalen Interessen nicht aus dem Blick verliert. Und was ist wichtig heute für Länder wie Deutschland, wie die Schweiz, wie Frankreich, all diese ehemaligen Supermächte? Die Schweiz war übrigens auch mal eine, bis ins Jahr 1515. Bei uns war die Kerze dann schon früher aus, zum Glück. Es braucht sichere Energie, ganz wichtig, sichere Energie ist fürs Überleben entscheidend, für die Industrie, für die ganze Wohlstandsmaschinerie eines Landes. Sichere Energie, tun die EU-Politiker, tun die deutschen Politiker alles für die sichere Energie? Schützt man die eigenen Infrastrukturen? Ja, schauen Sie sich die Vorgänge in Berlin an. Da hat man den Ernst der Lage noch nicht erkannt, wenn derartige Gruppen, ich meine, da rennen Sie den Reichsbürgern hinterher, einer Kukident, einer Korega-Taps-Fraktion von angeblichen Staatsfeinden, aber merken nicht, wenn irgendwelche linksradikalen Gruppierungen die ganze Stromversorgung lahmlegen. Ich meine, da stehen dir doch die Haare zu Berge, oder als Deutsche würden mir die Haare zu Berge stehen. Da geben doch die Behörden zu erkennen, dass sie die Wirklichkeit nicht lesen können, dass sie irgendwelchen ideologischen Hirngespinsten hinterherrennen. Also Energieversorgung ist wichtig. Die Sicherheit ist wichtig, im Inneren, im Äußeren. Das heißt, auch die Migration muss kontrolliert werden. Bildung ist entscheidend, dass man im Wettbewerb bestehen kann. Und kleine Länder, die nicht so mächtig sind, die müssen flexibel sein, dürfen sich nicht in Blöcke und ins Blockdenken einspannen lassen. Und da können Sie ja selber beurteilen, wo Deutschland steht in dieser Hinsicht. Deutschland muss doch mit allen Ländern, mit China, mit Russland, mit Amerika, mit Indien, mit allen Staaten, mit der Schweiz, beste Beziehungen unterhalten. Also nicht dieses Blockdenken, dieses Konfrontationsdenken, in das man sich hineingesteigert hat, jetzt in diesem Krieg, um da vielleicht auch historische Altlasten abzutragen aus den Traumata der Vergangenheit. Jetzt sozusagen stehen wir auf der richtigen Seite gegen das Böse in Moskau. Das sind doch alles völlig verquält. Das ist doch einfach Quatsch. Das ist Unsinn. Das bringt nichts und ist selbstzerstörerisch für ein Land wie Deutschland. Also das heißt, wir müssen auch die Schweiz, wir müssen wieder lernen, die nationalen Interessen in den Blick zu nehmen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Das sind jetzt nicht die unmittelbaren Nachrichten. Wir haben diese Tankergeschichte, wir haben den anhaltenden Krieg in der Ukraine. Das ist noch nicht ausgestanden. Da ist die EU auf Kriegskurs. Eine gute Nachricht heute ist, dass der flexible Markus Söder, CSU, jetzt mit einem Tweet an der Dreikönigstagung gesagt hat, wir schicken keine jugendlichen Soldaten, wir schicken keine Jungen in die Ukraine. Das ist ein Statement, das doch zeigt, dass selbst bei denen, die beim Moralismus auch immer etwas mitgemacht haben, dass da eben letztlich dann ja die letzte Demarkationslinie, der Rubikon, nicht überschritten wird. Nein, meine jungen Männer gebe ich nicht. Also Markus Söder wie Reinhard May, der populistische bayerische Ministerpräsident, spürt jetzt, dass eben die Leute da nicht mitmachen bei dieser Kriegsrhetorik, die zum Teil in Berlin gepflegt wird. Dann die Trumpsche Außenpolitik, großes Thema in den Medien heute. Der Tanker eher etwas klein gefahren, Venezuela nach wie vor. Aber mir scheinen die Medien etwas orientierungslos. Man ist hin und her gerissen. Ich glaube, Deutschland hat tatsächlich eine außenpolitische Orientierungskrise. Ulf Poschardt schreibt in der Welt, Deutschland 2026 ist ein Sanierungsfall. Jawohl, die Medien merken das allmählich, was die Leser und die Zuschauer schon lange gesehen haben. Und auf dem auf Bänklein sitzt da der Kai Wegener, das ist der regierende Bürgermeister von Berlin nach diesem linksterroristischen Anschlag. Und ich würde einfach, wissen Sie, in aller Bescheidenheit den deutschen Behörden raten, aber ich habe ja keine Ratschläge zu geben, vielleicht wäre es vernünftig, etwas von dieser absoluten Rechtsphobie abzurücken und sich wirklich einmal ergebnisoffen die Frage zu stellen, was ist im Moment eigentlich die grösste Bedrohung in Deutschland? Was sind die grossen Probleme? Und ich glaube, ich habe den Verdacht, dass eben dieser linke Extremismus im Zuge dieser ganzen Rechtsparanoia, die wir da sehen, einfach irgendwo unter dem Radar gelaufen ist. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, diese Gruppierung da, diese Vulkangruppe. Ich meine, die vertritt einfach auf militanteste Art und Weise das, was bis vor kurzem noch offizielle Politik war, nämlich diese Klimahysterie. Die wird hier auf die Spitze, auf die kriminelle, auf die verbrecherische Spitze getrieben. Aber diese Leute dürfen sich ja bestätigt, intellektuell ermächtigt fühlen durch die vielen Mainstream-Politiker von links bis Mitte, halbrechts und bis hin zu den Scheinbürgerlichen, die bei diesem Klimahype mitgemacht haben. Also ehrlich in den Spiegel schauen ist das Wichtigste und dann kommt's gut. Die Welt ist nicht verdammt, meine Damen und Herren. Wenn wir es richtig machen, kommt es gut. Aber wenn wir es schlecht machen, und das ist der freie Wille, dann haben wir auch die Konsequenzen zu tragen. Das ist ja das faszinierende Geheimnis, wenn man so will, der Menschheit. Wir sind zwar Lebewesen, die durch ohne jeden Verdienst auf diese Welt gekommen sind. Es gibt eine Art, nennen Sie es göttlich, nennen Sie es wie Sie wollen, eine Art Gnade, eine Art Vorsehung, dass wir überhaupt existieren dürfen. Aber wir haben eben auch den freien Willen und wir haben die Konsequenzen zu tragen. Die gute Nachricht ist, wenn wir es richtig machen, kommt es gut heraus. Und die gute Nachricht ist auch, diese Fürchterlichkeiten, die wir sehen, das sind Keulenschläge der Wirklichkeit, das sind Signale, das sind Botschaften, die wir ernst zu nehmen haben. Und wenn wir die ernst nehmen, noch einmal, dann kommt's gut. Ganz herzlichen Dank, bis bald. Wir melden uns aus Gromontana. Ihnen einen schönen Tag und ja, bleiben Sie bei der Weltwoche dran.